wünsche uns allen einen guten Morgen. Ich habe den Eindruck, unser Seminar kann jetzt richtig losgehen, denn die Runde ist komplett. Ich darf die Sabine sehr herzlich begrüßen. Willkommen. Sie hat ja gestern schon eine Menge von Mühe auf sich nehmen müssen, um hier anzukommen. Das hat sie deshalb gemacht, auch um ein Stichwort zu liefern für das heutige Thema. Denn wir sind ja bei der Tatkraft heute angelangt. Also bei dem, was Virya genannt wird, was die zweite Heilslenkkraft ist, über die wir uns heute unterhalten. Damit wir es ein bisschen sprachlich fassen, um was es geht. Die Weisheit nennt uns ein Ziel, das wir erreichen können, sollen. Und die Tatkraft erreicht das Ziel oder sorgt dafür, dass man sich auf den Weg macht, dass man die notwendige Energie einsetzt, dass man Mühe auf sich nimmt, dass man sich anstrengt, das Ziel auch zu erreichen. Und das Wort Virya nur am Rande mal erwähnt, ist auch ein Stück weit in die europäische Sprache mit eingedrungen. Wer mal Latein gelernt hat, erinnert sich vielleicht noch an Vir, an den Mann, ja, an den Held. Und stellt euch einen Held vor, ungefähr so wie ich, muskelbepackt. So, dann habt ihr ein anschauliches Bild dafür, welche Art von Heilslenkkraft heute zu behandeln ist. Der Zusammenhang ist der, dass wir die Dinge im Leben nicht einfach auf sich beruhen lassen müssen, sondern dass wir sie verändern können. Dass Wandlungsfähigkeit möglich ist, sowohl im Alltag bei den kleinen Angelegenheiten, als auch, was uns ja besonders interessiert, auf der spirituellen Ebene. Die Dinge, die wir vorfinden, die Situation, die wir vorfinden, ist eine Beschreibung. Ja, es ist Zustand, ist aber keineswegs eine Beschreibung dessen, wie die Dinge auf Dauer sein müssen. Und das wäre ja sozusagen die Fähigkeit, das Potenzial der Verwandlung und der Veränderung. Und um uns in das Thema ein bisschen hineinzuführen, um uns locker zu machen, will ich ein paar Worte des Buddha mal uns in Erinnerung rufen, die einen Geschmack für die Sache uns bieten. Lasst das Unheilsame. Man kann das Unheilsame lassen, sagt der Buddha. Wäre es nicht möglich, das Unheilsame zu lassen, so würde ich nicht sagen, lasst das Unheilsame. Doch weil man das Unheilsame lassen kann, deshalb sage ich, lasst das Unheilsame. Und die Kehrseite gilt natürlich auch, erwecket das Heilsame. Man kann das Heilsame erwecken. Wäre es nicht möglich, das Heilsame zu erwecken, so würde ich nicht sagen, erwecket das Heilsame. Doch weil man das Heilsame erwecken kann, deshalb sage ich, erwecke das Heilsame. Also das ist zum Einstieg ein schlichter Appell des Buddha ohne theoretischen Hintergrund, ohne großes Primbamborium. Er sagt uns, man kann das Gute tun und das Schlechte lassen, also macht euch dran. Macht euch auf die Socken. Das ist eine ganz pragmatische Ermutigung, sich an Virya zu erinnern und sie auch zum Einsatz zu bringen. Nächstes Beispiel, wo sich jemand mit Sariputta unterhält und am Anfang sagt, selbst von weit her, Bruder, würden wir kommen, gelte es beim ehrwürdigen Sariputta Aufschluss zu erhalten. Gut wäre es wohl, wenn sich der ehrwürdige Sariputta in dieser Sache vernehmen ließe. Das Wort des ehrwürdigen Sariputta werden wir bewahren. Dabei fiel mir ein Reklamespruch, der schon alt ist, aber der mir haften geblieben ist. Früher haben Männer gesagt, ich würde meilenweit für eine Camel gehen. Also was, Camel ist eine Zigarette, wenn ihr das nicht mehr wisst. Was im Sinnlichen gilt, da macht man alle möglichen Anstrengungen, um irgendeinen Sinnesgenuss zu haben, ist übrigens Dhamma, da ist auch diese Eigenschaft von Tatkraft drin, aber im weltlichen, sinnlichen Bereich. Das wird hier umgedreht und auf eine Ebene gehoben, die uns mehr interessiert, auf die spirituelle Ebene, wo es auch darum geht, meilenweit zu gehen, aber nicht um eine Zigarette zu rauchen, sondern um einen, in dem Fall, Mönch des Buddha zu hören, Sariputta zu hören, um von ihm Belehrungen zu haben. Also hier ist Virya die Kraft, sich Ideale zu holen, sich auf Ideale einzulassen, sie aufzunehmen und sie dann auch entsprechend umzusetzen. Das ist die Kraft der Selbstüberwindung. Also nicht die Kraft, die man einsetzt, um die Sinneswünsche zu befriedigen, um den Trieben nachzugehen, was normalerweise passiert, sondern hier ist die Kraft gemeint, die gerade den Schwung des Rad des Lebens, wie es so läuft, anzuhalten oder wenigstens ein Stück weit zu bremsen. Und im eigentlichen engeren Sinne geht es hier um die Vollkommenheit, um das Heil, ja, also um die Überwindung von Dukkha, die man energisch anstrebt. Letztes Beispiel der Motivationsphase, wenn ihr so wollt. Nachdem aber so von mir die Wahrheit wohlverkündet, dargelegt, erschlossen, geoffenbart, entschleiert worden ist, da ist es recht, wenn ein Sohn aus gutem Hause, der in seinem Glauben von der Welt sich abgekehrt hat, die Energie der Askese auf sich nimmt. Mag immerhin nur die Haut und Sehnen und Knochen übrig bleiben und im Körper Fleisch und Blut mir vertrocknen, bis ich das, was durch eines Mannes Mut, eines Mannes Energie, eines Mannes Entschlossenheit erreichbar ist, erreicht habe, wird meine Energie Bestand haben. Übel lebt der Träge, verstrickt in böse, schlimme Dinge, versäumt er das große, segensreiche Ziel. Der Energische aber, der lebt wohl, frei von bösen, schlimmen Dingen, erreicht er das große, segensreiche Ziel. Das ist nochmal eine pragmatische oder programmatische Zusammenfassung des, was der Buddha unter Virya versteht. Allerdings, ihr habt das gehört, ziemlich drastisch und auch überspitzt ausgedrückt und formuliert. Ich weiß nicht, wer von uns so weit gehen würde, Haut und Knochen und Blut vertrocknen zu lassen, ja, und nicht eher hier aufzustehen in diesem Raum und jetzt und hier, bevor dieses große Ziel erreicht worden ist. Aber hier ist es nochmal ausgedrückt, worauf Virya zielt, dass es nicht nur irgendein vordergründiges Ziel im Auge hat, sondern das höchste Ziel im Auge hat. Dass Virya etwas ist, was nicht nur mal für 5 Minuten auftaucht, dann lässt man es wieder sein, sondern eine Kraft, die auch bleiben muss, die man immer wieder hervorholen muss, ja, die man kräftigen muss, die man verstetigen muss, um sich auch vor Rückfällen zu schützen. Ja, also wenn es mal schief geht, dann nicht sagen, naja, ich habe es probiert, es hat nicht geklappt, sondern im Gegenteil immer wieder neu diese Kraft hervorzurufen, immer wieder neu sich zu mobilisieren. Sonst, und das sagt der Buddha ganz klar hier, sonst verpasst man das Eigentliche. Ohne Grund kein Ergebnis, ohne Ursache keine Wirkung. Ja. Wie ich gelegentlich schon sagte, hessisch ausgedrückt, von nichts kommt nichts. So einfach ist es manchmal in Sprache gefasst. Und spätestens an der Stelle, wenn wir aufgefordert sind zur Praxis, stellt man sich natürlich die Frage, wo beim achtfachen Pfad taucht denn Virya auf? Ja, wo kann man es denn da bei dieser achtfachen Kette, wo kann man es da identifizieren? Und wer die Lehren einigermaßen kennt, dem fallen sofort die 4 großen Kämpfe ein. Also das, was der Erwachte mit dem 6. Glied des achtfachen Pfades anspricht, die 4 großen Kämpfe. Und Kämpfe hört sich ja schon an, wie eine Situation, wo man ordentlich Kraft braucht. Also kein Kraft ohne, nein, kein Kampf ohne richtige Kraft. So, lass uns das nochmal jetzt vor unserem Auge vorüberziehen, wie die Reihenfolge des achtfachen Pfades ist, dass wir das auch richtig einsortieren. Es beginnt ja immer mit der richtigen Anschauung, also Betrachtung der Realität, wie sie ist. Daraus ergibt sich die Motivation, die veränderte Motivation. Was will ich eigentlich? Wenn diese beiden Dinge feststehen und es der weisheitliche Aspekt des Pfades, dann setzt man das in das Alltagshandeln um, also in die rechte Rede, in das rechte Handeln und in die rechte Lebensführung. Und erst dann taucht das auf, was die vier Kämpfe sind. Weisheit versteht Realität, dann die drei ethischen Aspekte des Pfades beschäftigen sich ja damit, wie man den Umgang mit anderen Menschen organisiert, wie man die Begegnung mit der Welt, mit dem anderen sozusagen in den Griff bekommt oder harmonisiert. Und der sechste Aspekt des Pfades, der konfrontiert uns mit uns selbst. Denn das ist die unmittelbare Arbeit an dem eigenen Citta oder mit dem eigenen Herzen, wo es darum geht, die Impulse, die da dauernd aufkommen, die Guten und Schlechten zu betrachten und mit ihnen ordnungsgemäß umzugehen. Also das ist jetzt der Kampf oder das sind die vier Kämpfe, um die es an diesem Punkt geht. Der angemessene Umgang mit den Willensimpulsen, die aufsteigen, mit den Gedanken, die aufsteigen, mit den Aspekten mögen und nicht mögen. Also das, was so innerlich in uns wühlt, was dann zur Tat drängt. Auf diesem Feld arbeitet Virya jetzt direkt. So, ich sagte, Virya haben wir ja mehrfach schon bezeichnet als eine Kraft, die zielgerichtet ist, also nicht beliebig, Kraft, die irgendwie sich manifestiert, sondern in unserem Zusammenhang sind die fünf Dinge, über die wir sprechen, immer bezogen auf einen bestimmten Kontext, also zielgerichtet. Und das unterstreicht der Buddha in folgendem Satz. Er spricht von jemandem und sagt, er ist energisch beim Überwinden unheilsamer Geisteszustände und beim Erlangen heilsamer Geisteszustände. Er ist standhaft, gefestigt im Streben, verantwortungsvoll im Bemühen um heilsame Geisteszustände. Und da ist die Ausrichtung von Virya genannt. Also wie setzt man sie ein? Wohin soll das Ganze führen? Einfach ausgedrückt und nochmal wiederholt, es geht darum, heilsame Geisteszustände damit zu erreichen. Also was ich vorhin als Wandlungspotenzial von Virya genannt habe, das bezieht sich darauf, sich so zu wandeln, dass heilsame Geisteszustände dominieren. Und der Buddha ist ja in allem präzise. Manchmal sagt er Dinge sehr pauschal, so wie jetzt, ja, lass das Unheilsame, tut das Heilsame. Und manchmal fächert er das zu unserem besseren Verständnis noch weiter auf. Und deshalb sagt er hier, diesen Kampf, den ihr zu führen habt, der lässt sich in vier Facetten nochmal aufsplitten. Und zwar geht es darum, diese Übungen, diese Kämpfe je nachdem anders zu gestalten, je nachdem, wie unsere innere Verfassung ist. Ja, jede Krankheit braucht eine andere Pille. Die vier rechten Kämpfe. Vier rechte Kämpfe gibt es. Welche vier? Da erzeugt der Mönch in sich den Willen, nicht aufgestiegene, üble, unheilsame Dinge nicht aufsteigen zu lassen. Er strebt danach, setzt seine Willenskraft ein, spornt seinen Geist an und kämpft darum. Er erzeugt zweitens den Willen, aufgestiegene, üble, unheilsame Dinge zu überwinden. Er strebt danach, setzt seine Willenskraft ein, spornt seinen Geist an und kämpft darum. Er erzeugt in sich drittens den Willen, nicht aufgestiegene heilsame Dinge aufsteigen zu lassen. Er strebt danach, setzt seine Willenskraft ein, spornt seinen Geist und kämpft darum. Und last not least, er erzeugt in sich den Willen, aufgestiegene heilsame Dinge zu festigen, nicht schwinden zu lassen, sondern sie zu Wachstum und voller Entfaltung zu bringen. Er strebt danach, setzt seine Willenskraft ein, spornt seinen Geist an und kämpft darum. Diese vier rechten Kämpfe gibt es hier, Mönche. Das ist das Programm. Aber das hat nur erstmal den Charakter einer allgemeinen Formel, ist noch nicht wirklich konkretisiert, aber es ist eine allgemeine Formel. wo er zunächst zwei Unterscheidungen trifft, die ganz banal sind, aber die muss man sich klar machen. Er trifft die Unterscheidung zwischen heilsamen Zuständen und unheilsamen Zuständen. Und dann trifft er nochmal die Unterscheidung, sind diese Dinge da oder sind sie nicht da? Und wenn man jetzt Mathematiker wäre, könnte man ausrechnen, wie man das kombinieren kann. Aber wie man es kombinieren kann, hat er ja schon gesagt. Nicht? Das mache ich jetzt im Einzelnen gleich. Und daraus, aus dieser Grundkonstellation, ergeben sich diese vier Kämpfe. Das erste ist die Anstrengung der Vermeidung. Das heißt, negative Eigenschaften, die in uns existieren und hochwollen, es gar nicht hochkommen zu lassen. Also wenn wir merken beispielsweise, dass ein ärgerlicher Gedanke auftaucht, eben war er nicht da, jetzt meldet er sich, dass man gleich sagt, die Tür ist zu, bitte bleib, wo du bist, keine Zeit für dich, hab keine Lust, weg damit. Also vermeiden, dass Negativität erst aufkommt. Nicht Monika hat gestern das irgendwann mal gesagt, das Böse erst gar nicht zulassen. Nicht gleich sagen, Schluss, aus, vorbei, das war früher, heute kein Einlass. Das zweite ist die Anstrengung der Überwindung. Jetzt sind wir alle nicht ideal und es könnte ja sein, dass mal so ein Gedanke doch auftaucht. Und da haben wir zwei Möglichkeiten, nicht? Eine Einladung auszusprechen, bitte setz dich hin, trink einen Kaffee und sag mir, was du zu sagen hast. Oder wenn dieser negative Gedanke, was es auch immer sei, da ist, es zu merken und zu sagen, okay, mir ist leider ein Fehler passiert, ich habe dich reingelassen, aber hier ist die Tür, bitte verschwinde wieder. Dritter Kampf ist entsprechend. Es mag ja sein, dass in uns die unguten Dinge jetzt im Moment beiseite sind, aber mal ein guter Gedanke auftaucht oder erstmal nicht auftaucht, ja, dass wir dem die Chance lassen, sich zu manifestieren. Also das Gute, das in uns aufkommen will, dass wir dem auch Einlass gewähren und sagen, ja, du bist willkommen, bitte komm rein, setz dich hin. Das wäre die Anstrengung der Entfaltung. Also positive Eigenschaften, positive Impulse in uns, sozusagen die Chance geben, auch sich zu manifestieren und zu zeigen. Und der letzte Aspekt ergibt sich daraus, nicht? Wenn angenehme, gute, heilsame Eigenschaften in uns da sind, auch darauf achten, dass sie nicht aus irgendwelchen Gründen wieder verschwinden. Aus Nachlässigkeit, ich muss mich nicht drum kümmern, oder auch aus bestimmten gesellschaftlichen Situationen heraus. Heute ist ja ethisches Verhalten nicht unbedingt ein Verhalten, das sehr gefördert wird oder von allen sozusagen akzeptiert ist. Nach dem Motto, also mit Freundlichkeit kommt man heute nicht mehr weit. Also setze mal mehr deine Ellenbogen ein. Das wäre so ein Beispiel dafür, wie gute Eigenschaften, die Menschen ja durchaus haben, auch wieder verloren gehen können. Und der vierte Kampf bezieht sich genau darum, er sagt, wenn das in dir erkennbar ist, wenn du das spürst, wenn du damit umgehst, dann achte darauf, dass dieses Gold auch geputzt und ja, poliert wird und dass das nicht im Papierkorb landet. Das war so eine erste Runde mal, um die vier Kämpfe darzustellen. Aber es lohnt sich, das in einer zweiten Runde noch mal ein bisschen zu vertiefen, dass wir nicht nur bei dieser Formel bleiben, sondern noch mal schauen, wie, ja, gibt denn der Buddha da noch präzisere Anleitung, was im Konkreteren damit gemeint ist, oder wie sieht die eine oder andere Übung aus, wie man das dann praktisch auch angehen kann. Vier rechte Kämpfe noch mal. Was aber ist der Kampf der Vermeidung? Erblickt da der Mönch mit dem Auge eine Form, haftet er weder am Ganzen noch an den Einzelheiten. Und weil er bei unbewachtem Augen Begehren und Missstimmung, üble, unheilsame Einflüsse in ihn einströmen möchten, daher bemüht er sich, dem zu wehren. Er bewacht das Auge und zügelt es. Vernimmt er mit dem Ohre einen Ton, riecht er mit der Nase einen Duft, schmeckt er mit der Zunge einen Saft, fühlt er mit dem Körper etwas Tastbares, ist es ihm im Geiste eines Gedankens bewusst, so haftet er weder am Ganzen noch an den Einzelheiten Und weil bei unbewachtem Geiste Begehren und Missstimmung üble unheilsame Einflüsse in ihn einströmen möchte, daher bemüht er sich darum, dem zu wehren. Er bewacht den Geist und zügelt ihn. Das nennt man den Kampf zur Vermeidung. Also hier ist dieser Kampf der Vermeidung noch einmal an einem Beispiel, ja, illustriert. Denn die sechs Sinne sind es ja gerade, die die Tore, ja, darstellen, wo das Außen ins Innere eindringen kann, wo die Objekte der sinnlichen Welt uns innen berühren und gerade vermögen, uns zu irritieren und all die positiven oder negativen Gedanken in uns aufzurühren oder aufsteigen zu lassen. Also die Sinne, die fünf Äußeren und der innere Sinn sind die Eingangstore, die uns zur Negativität einladen quasi. Es ist logisch, dass es dann gut ist, an diese Pforte jemanden zu stellen, der aufpasst, wer reinkommt und ob jemand rein will. Und das ist die Übung, die speziell hier für Mönche genannt ist, das sage ich gleich. Also die Übung der Sinneszügelung heißt, den Sinnesinput zu regulieren und nicht wahllos alles aufzunehmen mit den fünf äußeren Sinnen, was sich da anbietet. Also nicht das Auge überall grasen zu lassen, wo es etwas zu sehen gibt, das Ohr nicht überall hin zu richten, wo gerade irgendwas zu hören ist und mit den anderen Sinnen auch, sondern zu unterscheiden, ist das etwas Heilsames oder ist das etwas Unheilsames, was mir da begegnet. Und am schwierigsten wird es sein, das mit dem Geist zu handhaben. Nicht? Man kann die Augen zumachen, man kann die Ohren zustopfen, die Nase zumachen, den Mund zumachen, nur der Hebel, um uns zum Geist unserer Erinnerung zu sagen, so jetzt sei mal still, dieser Hebel ist noch nicht gewonnen. Das würde das Schwierige sein, die Gedanken, die von alleine auftauchen, so zu regulieren, dass im Idealfall überhaupt nichts von Begehrlichkeit, von Aversion und von Verblendung in uns aktiv ist. Aber ich sagte am Anfang schon, diese Art von Übung ist der sechste Aspekt des achtfachen Pfades und die Sinneszügelung da auch nochmal eine spezielle Übung für Mönche, sodass wir uns nicht diesen Schuh jetzt anziehen und sagen, oh je, ab heute muss ich mich ganz anders verhalten. Aber es wäre auch nicht angebracht zu sagen, okay, dann warten wir mal, bis das irgendwann auftaucht, weil wir können das durchaus auch auf unsere Situation des buddhistischen Otto-Normalverbrauchers herunterbrechen. Das wäre dann nicht Sinneszügelung im engeren Sinne, aber trotzdem eine Übung, die im Vorfeld stattfindet. Also wenn ich beispielsweise Trinker bin, dann ist es gut, ich gehe erst gar nicht in eine Kneipe. Das ist keine Sinneszüge, aber ich vermeide eine Situation, wo ich am Ende sage, ach, hättest du es doch besser nicht gemacht. Ja. Oder wenn ich Spieler bin, dann wäre es gut, einen weiten Bogen um ein Spielcasino rumzumachen. Oder selbst wenn wir nicht in diese Extreme gehen, wir alle können vermeiden, uns Literatur anzuschauen, wo es um Gewalt geht, wo es um Verherrlichung von irgendwelchen negativen Dingen geht. Das kann man lassen. Wir müssen nicht alles lesen, wir müssen nicht jede Fernsehsendung uns angucken, wir müssen nicht jede Radiosendung anhören. Also da haben wir einen breiten Bereich, auch zu sagen, bestimmte Art von Input will ich erst gar nicht zulassen, um die Folgen, die hier genannt worden sind, entweder negative Stimmung, Missstimmung oder ja so eine begehrliche Aktivität des Geistes in Gang zu setzen. Die vier rechten Kämpfe 2. Was ist der Kampf der Überwindung? Da lässt der Mönch einen aufgestiegenen Gedanken der Begierde nicht Fuß fassen, überwindet, vertreibt, vernichtet ihn und bringt ihn zum Schwinden. Er lässt einen aufgestiegenen Gedanken des Hasses, einen aufgestiegenen Gedanken der Schädigung nicht Fuß fassen, überwindet, vertreibt, vernichtet ihn und bringt ihn zum Schwinden. Er lässt aufgestiegene, üble, unheilsame Dinge nicht Fuß fassen, überwindet, vertreibt, vernichtet sie und bringt sie zum Schwinden. Das nennt man den Kampf der Überwindung. Ja, warum braucht es diesen Kampf? Weil eben unsere Sinneskontrolle, die Kontrolle über den Input nicht perfekt ist, wenn sie überhaupt funktioniert. Und deshalb sind dauernd in uns irgendwelche geistig-seelischen Impulse, Aktivitäten, die genauer betrachtet da nicht hingehören, von denen wir sagen müssen, eigentlich wollen wir euch gar nicht. Das heißt, wir müssen immer wieder versuchen, den Gedankenmüll wegzuschaffen und unsere Denkwerkstatt immer mal wieder zu reinigen, wenn sie verschmutzt ist, das Ganze wieder sauber zu machen. Also aggressive Fantasien, wenn wir sie denn haben. Ich rede jetzt theoretisch, jetzt mal einfach theoretisch gedacht, wir hätten einen aggressiven Gedanken, ne? Dass wir ihn hinausbitten und nicht, wie wir das ja so kennen, den Finger dann immer wieder in dieselbe Wunde, immer wieder zu bohren, ja, und aus einem kleinen Phänomen, aus einer Mücke einen Elefant zu machen. Und das gilt auch mit den begehrlichen Anwandlungen, die uns ja nicht fremd sind. Dass wir das eben nicht zu Fantasien ausbauen, zu ganzen Gedankengemälden, zu Romanen im Kopf, die man ausspinnt, was man gern wann, wo, wie hätte und wie es wäre, wenn. Das ist uns alles vertraut. Und das wäre im Idealfall der Kampf zu sagen, okay, bis hierher, aber jetzt ist Sensenschluss. Der dritte Kampf. Was ist der Kampf zur Entfaltung? Da entfaltet der Mönch die auf Entsagung, Loslösung und Erlöschung gerichteten und zur Entledigung führenden Erleuchtungsglieder der Achtsamkeit, der Wirklichkeitsergründung, der Willenskraft, der Verzückung, der Ruhe, der Sammlung und des Gleichmuts. Das nennt man den Kampf der Entfaltung. Der Hintergrund ist, mal auf unserer Ebene gesprochen, dass der menschliche Charakter ja so eine Gemengelage ist. Da gibt's Gutes und Schlechtes in einem bestimmten Mischungsverhältnis. Und hier wird gesagt, passe auf, dass sich das Mischungsverhältnis zum richtigen, ja, in die richtige Richtung entwickelt. Das heißt, das Gute, das da ist, Fußnote, kein Mensch ist ohne gute Anlagen da, denn wäre jemand ohne gute Anlagen, ohne heilsame Potenziale, wird er gar kein Mensch sein. Ja, also Menschsein heißt immer, da ist Gutes da. Da sind die Goldkörner irgendwo im Sand schon da. Nur man muss sie raussuchen und ein bisschen von dem Rest trennen. Das ist die Aufgabe hier. Heißt auf Deutsch, dass wir im Alltag wir Anwandlungen, die wir kennen von Freundlichkeit, von Höflichkeit, von Rücksicht, dass wir die noch mehr in den Vordergrund bringen, dass wir sie stärken, dass wir sie vertiefen, dass wir sie noch mehr zu Charaktereigenschaften machen und uns in diese Richtung verwandeln. Aber davon hat der Buddha an dieser Stelle nicht gesprochen. Er spricht hier an, oder er setzt hier auf einer sehr viel tieferen Ebene an. Er sagt, der eigentliche Kampf der Entfaltung ist, wenn man die 7 Erwachungsglieder, also die Eigenschaften in sich fördert, die nicht zur Verbesserung der Lebenssituation führen, sondern die die existenzielle Problematik an sich und ein für alle Mal die existenzielle Problematik lösen, ja, oder beenden. Das ist sozusagen die Spitze des Kampfes. Wir bemühen uns ab und zu mal mehr zu lächeln, wenn wir durch die Gegend gehen, auch in Ordnung. Aber eigentlich geht's darum, die 7 Erwachungsglieder zu fördern. So, die Abrundung ergibt sich. Was ist aber der Kampf zur Erhaltung? Da hält der Mönch einen sich ihm bietenden günstigen Gegenstand der Sammlung im Geiste fest, wie die Vorstellung eines Knochengerippes, die Vorstellung eines von Würmern zernagten Leichnams, eines blau verfärbten Leichnams, eines in Fäulnis übergegangenen Leichnams, eines zerstückelten Leichnams, eines aufgedunsenen Leichnams. Das nennt man den Kampf zur Erhaltung. Also das mag einem ein bisschen jetzt befremden. Alles andere war eher so eingängig. Und hier geht es ja darum zu zeigen, wie man heilsame Eigenschaften in sich festhält und sie vertieft. Und dann legt uns der Buddha da einen Leichnam vor die Füße. Ja. Also daran sehen wir wieder, dass das Formulierungen sind, die jetzt sozusagen für die höhere Klasse der Übenden formuliert sind und nicht den ja, Normalo ansprechen. Aber der Hintergrund ist, dass die Erhaltung, um die es geht, die Erhaltung von Samadhi ist, also von Zuständen der inneren Ruhe, der Harmonie, der Einheit. Und da ist es offensichtlich so, dass die Leichenbetrachtung, Fußnote nochmal, für den sie vorgesehen ist, dazu geeignet ist, eben diesen Zustand von Sammlung, von ja, Überwindung der Vielfalt zu fördern. Dass wir die Krafteinstrengung am Heilsamen festzuhalten. Um das Ganze nochmal zusammenzufassen, und zu bestätigen, was wir bisher besprochen haben, kommt jetzt wieder das Stichwort erkennbar. Vielleicht habt ihr das in Erinnerung. Gestern hat der Buddha auch an dieser Stelle gefragt, woran ist denn Sadda erkennbar? Und hier fragt er, woran ist denn Tatkraft zu erkennen? Antwort, an den vier Kämpfen. Daran kann man die Fähigkeit der Tatkraft erkennen. Also das, was ich versucht habe, ein bisschen in Worte zu fassen, ja, bringt er hier nochmal auf diesen Satz. So, wie klingt das jetzt? Das klingt ja alles ein bisschen wie eine Aufgabe für buddhistische Profis. Ja, wenn man sich das so anhört, denkt man, ja gut, scheint alles richtig zu sein. Ich bin mal gespannt, wann ich soweit bin, so ungefähr. Und wenn man sich den Achtpfad ja anguckt, dann, ich habe das ja vorhin durchgezählt, das taucht dann an Numero 6 auf. Und dann mag so der Eindruck entstehen, naja gut, dann warten wir mal ab. Dann hat Tatkraft im Moment für mich noch keine wirkliche Bedeutung. Aber das wäre definitiv ein Irrtum, wie ihr vermutet und auch wisst. Denn Tatkraft als eine heilsame, Potenz ist im achtfachen Pfad überall vorhanden. Sie taucht überall auf, nicht erst an Numero 6. Und das will ich euch jetzt nochmal deutlich machen, dass wir merken, wir sind immer gefordert, dieses Instrument einzusetzen, nur eben in unterschiedlicher Art und Weise. Und wenn der Buddha den achtfachen Pfad erläutert, dann kann das an einer Stelle so klingen. Jemand unternimmt die Anstrengung, falsche Ansicht zu überwinden und richtige Ansicht zu erlangen. Das ist seine richtige Anstrengung. Also schon bei dem ersten Aspekt des achtfachen Weges, wo es ja um die richtige Sichtweise der Realität geht, schon hier wird gesagt, und das geht gar nicht ohne Mühe, weil die richtige Anschauung sich nicht von alleine in uns etabliert. Wenn man einmal was gehört hat und sagt, ja, ja, das habe ich verstanden, so ist das, wissen wir ja alle, dass in 5 Minuten genau diese Einsicht wieder weg ist und unsere tradierte Sichtweise der Dinge wieder präsent sind. Und daraus erhält, dass die Aufgabe, die richtige Anschauung von Realität sich anzugewöhnen, etwas mit Krafteinsatz zu tun hat, dass wir versuchen, das Richtige gegenüber dem Falschen durchzusetzen, dass wir das Richtige uns immer wieder herholen, dass wir es immer wieder beiholen, entsprechend ja, Energie einsetzen und dann der Dominanz verleihen. Und so geht es weiter. Jemand unternimmt die Anstrengung, falsche Absicht zu überwinden und richtige Absicht zu erlangen. Das ist seine richtige Anstrengung. Das heißt, auch die Motivation, die wir für irgendetwas haben, bleibt nicht ein für alle Mal gleich. Es ist uns ja bekannt, wenn Silvester ist, da ist ja, oder Neujahr, da ist ja die Motivation, was man in diesem Jahr alles richtig und besser machen will, immer groß. Und schon am 2. Januar ist diese Motivation etwas kleiner geworden. Am 3. Januar hat man alles schon vergessen. Auch da ist ein Umwandlungsprozess notwendig, ja, dass man unsere Willensausrichtung, unsere geistige Haltung, unsere Gesinnung richtig umtrainiert, umarbeitet, dass die dominierend wird. Wie geht das? Nur indem man immer wieder Energie aufbringt. Und so geht es weiter, das brauche ich jetzt nicht durchzudeklinieren, das ist genauso bei den richtigen Redeweisen, bei den Handlungen, bei der Lebensführung, ist durchgängig. Nur am letzten Beispiel von der rechten Lebensweise will ich an einem Punkt nochmal näher hingucken, weil es sich lohnt, da nochmal die inneren Zusammenhänge zu sehen, wie sich das Ganze abspielt. Deshalb lese ich das nochmal vor, wie es im Wortlaut dann heißt. Also es geht jetzt um die rechte Lebensweise und da heißt es, darin kommt die richtige Ansicht an erster Stelle. Und auf welche Weise kommt richtige Ansicht an erster Stelle? Jemand versteht falsche Lebensweise als falsche Lebensweise und jemand versteht richtige Lebensweise als richtige Lebensweise. Dies ist seine richtige Ansicht. Jemand unternimmt die Anstrengung, falsche Lebensweise zu überwinden und richtige Lebensweise zu erlangen. Das ist die richtige Anstrengung. Achtsam überwindet jemand falsche Lebensweise. Achtsam erlangt jemand die richtige und verweilt darin. Dies ist seine richtige Achtsamkeit. So kreisen diese drei Zustände um richtige Lebensweise und treffen sich mit ihr, nämlich richtige Ansicht, richtige Anstrengung und richtige Achtsamkeit. Und darauf weise ich immer gern hin, dass der Erwachte nie die Dinge isoliert betrachtet, so Phänomene, die für sich sind, sondern hat immer einen Blick, wie spielen die Dinge zusammen? Wie gehören die Dinge zusammen? Wie geht das eine oder das oder wie geht das eine aus dem anderen hervor? Und bezogen auf unser Thema ist das hier exemplarisch dargestellt. Virya, die Tatkraft, ist auch nicht eine Sache für sich, sondern sie wird hier flankiert von zwei weiteren Instrumenten. Das ist einmal die richtige Anschauung. Wir können auch sagen, der weisheitliche Aspekt in unserem Leben, die Anschauung, die vorgibt, was sein soll und warum sein soll. Um es mal ganz praktisch zu sagen, also Virya ist der Möbelpacker. Aber der Möbelpacker fragt, wo soll's hin? Wo soll der Schrank hin? Und Weisheit ist der Hausbesitzer, der sagt, das muss ins Schlafzimmer, das muss in die Küche und das muss in den Keller. Nur dann kann der Möbelpacker auch seine Arbeit richtig machen. Also gehört zu Virya auch das Wissen, die Weisheit, die sagt, wohin mit der Kraft? Nicht einfach so in die Luft ist nicht ausreichend. Und Sati ist auch dabei, die Achtsamkeit. Das ist die Hausfrau, die darauf achtet, wenn der Möbelpacker mit dem Schrank kommt, wann er was macht und ob er das Richtige macht. Also dirigiert, schauen, in welcher Reihenfolge was passieren muss. Und nur diese drei Dinge zusammen, Wissen, was mache ich, Achtsamkeit, was passiert im Moment, was ist das Nächste, was ansteht, und die Energie, die Situation entsprechend zu verändern oder zu gestalten, diese drei zusammen sind in der Lage, ja, den achtfachen Pfad auch wirklich zu beschreiten. Zwischenergebnis. Virya ist auf allen fünf Aspekten des achtfachen Pfades wichtig, bevor die vier Kämpfe anfangen. Also ohne das läuft gar nichts. Während Virya bei diesen Anfangsthemen des achtfachen Pfades darauf achtet, dass die äußere Welt, die Beziehung zur äußeren Welt, zu anderen Menschen in Harmonie kommt, ist auf der Ebene der Kämpfe die Aufgabe, dass unser Inneres in Harmonie kommt, nicht? Dass da bereinigt wird, dass da geglättet wird. Und jetzt kann man sich fragen, wenn man des Zählens mächtig ist, ja, da fehlen ja noch zwei Fahrtglieder, da ist ja noch die richtige Achtsamkeit Nummer 7, in der Reihenfolge und die rechte Sammlung Nummer 8 in der Reihenfolge, braucht's da auch noch Tatkraft. Denn Sammlung klingt ja schon so beruhigt und auch Achtsamkeit, wenn sie sehr entwickelt ist, klingt ja auch nicht gerade nach Muskelpaket oder nach viel Wirbel und Energieeinsatz, sondern mehr nach, ja, Tatlosigkeit, Stille. Aber wenn man genauer hinguckt, wird man feststellen, dass Virya ja auch da immer noch vorhanden ist, immer noch notwendig ist. Vielleicht kann man das schon sehen, wenn der Erwachte über Satipatthana spricht, in dieser einen Formulierung. Da verweilt ein Bhikkhu indem er den Körper als seinen Körper betrachtet. Betrachten ist ja etwas sehr Stilles. Aber er betrachtet eifrig, wissensklar und achtsam. Also selbst in dieser Stille der reinen Beobachtung ist immer noch die Energie dabei, bleibt beim Objekt. Und wenn man abweicht, geht zum Objekt zurück. Ja, das ist natürlich nicht vergleichbar mit dem Möbelpacker von der Dimension her, aber vom Grunde her, nicht von dem Grundansatz her ist es das Gleiche. Man braucht diesen Energieeinsatz, um dabei zu bleiben. Also Atapi heißt das dann im Pali, dieses eifrig, dieses unermüdlich, dieses nachhaltig in dem Prozess. Und selbst in den Schauungen, selbst in den Vertiefungen taucht es noch auf. Und der normale Mensch merkt das gar nicht, nicht? Es braucht einen Sariputto, der auch die vielen Faktoren, die in den Schauungen noch gegeben sind, analysiert und feststellt. Und da wird man sehen, dass selbst da, wo doch für uns aus unserer Perspektive nur Stille herrscht, selbst da dieses Element von Virya noch mit drin ist. Dort anders formuliert, aber es ist immer noch da, um diese Situation der Vertiefung aufrechtzuerhalten oder wenn man rausgefallen ist, wieder hineinzuführen oder wenn man in einer Vertiefung ist, in die nächste zu gehen. Also auf einer ganz subtilen Ebene taucht hier Virya auch noch auf. Frage, woher kommt Virya? Warum ist jemand tatkräftig und der andere Mehlsack so ungefähr? Die gängige Meinung ist, ja, irgendwo in den Genen muss das wohl angelegt sein, dass einer ein tatkräftiger ist und ich bin leider keiner, schad, so ungefähr, ja. Dummerweise habe ich nicht die passenden Gene dazu. Und ich brauche an dieser Stelle nicht zu betonen, dass unsere charakterlichen Eigenschaften nicht abhängig sind von irgendwelchen körperlichen Gegebenheiten, sozusagen ursächlich nicht, sondern dass Virya, die Tatkraft, auch ein Phänomen ist, wie alles andere auch, was bedingt ist. Also müssen wir nach den Bedingungen schauen. Also generell kann man sagen, jetzt mal auf unseren Alltag bezogen, dass Tatkraft dann entsteht, wenn wir vom Wert einer Sache besonders überzeugt sind. Wenn wir glauben, das lohnt sich, sein Leben dafür zu lassen, um etwas zu erreichen. Also nehmen wir mal an, ein junger Mensch hat die Vorstellung, wenn ich den Beruf erlerne, dann habe ich viel Geld, Anerkennung und habe einen tollen Job. Wenn das sozusagen in seinem Geist präsent ist, kommt Tatkraft automatisch auf, weil sie geradezu dahin drängt, dieses Ziel zu erreichen. Wenn einer denkt, alles ist egal und es wird so und so nichts mit meinem Leben und wir haben nur einen Niedergang in unserer Gesellschaft, kann überhaupt keine Tatkraft entstehen. Und auch nehmen wir das Beispiel Krankheit, was ja viele von uns irgendwo tangiert. Ja? Wenn man den Eindruck hat, doch wird eh nie mehr gesund und also was soll's, dann geht man nicht mehr zum Arzt. Und wenn auf der einen Seite der Leidensdruck groß ist, und auf der anderen Seite der Eindruck da ist, ich kann und werde gesund werden, da ist automatisch die Tatkraft da. Man tut was, man geht zum Arzt, man versucht alle möglichen Arzneien oder Übungen auf sich zu nehmen, um dieses Bild, das verlockende Bild auch zu erreichen. Der Unterschied zu unserer Betrachtung ist nur, dass Indriya ja eben nicht, oder Virindriya sich nicht auf Alltagsebene bewegt, sondern dass es ja eine Heilslenkkraft ist. Wenn ich eben von Krankheit gesprochen habe, zielt diese Tatkraft darauf, die existenzielle Krankheit zu lösen. Das wäre der Unterschied. Und das heißt, wenn jemand erkennt, dass alles Gewordene, alles Bedingte unterm Strich heillos ist und dass es eine Situation gibt, des Heils, dann ist damit das Spannungsverhältnis aufgebaut, vom einen zum anderen zu kommen. Das heißt, dadurch ergibt sich Tatkraft, den Weg zu gehen. Wenn ich sehe, dass die 5 Kanda nur Murks sind und das Ergreifen der 5 Kanda nur das Festhalten an Schrott ist, dann entsteht die Tatkraft, Schrott einfach wegzuräumen. Das zu erreichen, was der Buddha Nirvana nennt. Also Tatkraft ist ein Phänomen, das wandelbar ist, das entstehen kann, das sich verändern kann und das man auch ernähren kann. Und wie kann man es ernähren? Gestern haben wir einen Teil davon schon kennengelernt. Tatkraft ernährt sich durch Sadha. Wenn ich das tiefe, volle Vertrauen habe, es gibt eine Möglichkeit der Befreiung, es gibt einen Weg der Befreiung, es gibt einen Lehrer, der diesen Weg gezeigt hat und der mich unterstützt, dann ist damit die Geburtsstätte von Virya genannt, Vertrauen. Und wir werden am letzten Tag noch eine weitere Quelle kennenlernen, das ist die Weisheit. Nicht Einsicht ist genauso eine Quelle von Tatkraft. Wenn meine Einsicht sagt, das ist richtig, das ist wichtig, das ist gut, das ist heilsam, nicht nur als ein Gedanke, der mir irgendwo im Kopf kreist, sondern als ein überzeugender Gedanke, als ein Sehen, jawohl, das ist erstrebenswert, dann ist das auch eine zweite Quelle, aus der Virya hervorgehen kann. Und das haben wir in der Hand. Virya zu stärken, kann man indirekt dadurch machen, dass man sein Vertrauen zu Buddha, Dhamma und Sangha stärkt und dass man seinen weisheitlichen Anblick vertieft, weil das in der Folge hat, dass Virya stärker wird und mehr wird. Der Erwachte sagt im Zusammenhang der Erweckungsglieder, ich erwähnte ja am Anfang, dass Virya auch eines der Erwachungsglieder ist. In dem Zusammenhang sagt er, was aber ist denn die Nahrung, um das noch nicht erschienene Erwachungsglied Tatkraft erscheinen und das Erschienene sich weiter entfalten und reif werden zu lassen? Es gibt, ihr Mönche, die Art des Aufraffens, die Art des Ausbrechens, die Art des Transzendierens. Was dabei an gründlicher Aufmerksamkeit sich ausbreitet, das ist die Nahrung, um das noch nicht erschienene Erwachungsglied Tatkraft erscheinen und das Erschienene sich weiter entfalten und reif werden zu lassen. Hier ist von Manasikara die Rede, von geistiger Aktivität. Die kann man in alle möglichen Richtungen lenken. Und hier weist der Erwachte darauf hin, wenn wir unsere geistige Aktivität auf diesen Aspekt in uns richten, dass es diese Möglichkeit des sich Aufraffens gibt, hintern hoch. Wenn wir uns damit beschäftigen, mehr die Achtsamkeit hinlenken, da wird man auch merken, dass wir tatsächlich in die Puschen kommen. Und das war eine Punktlandung. Den Rest können wir nachher noch machen. Wir haben ja die Zeit der Aussprache, wo es das eine oder andere noch zu vertiefen gibt. So viel zur Tatkraft im Moment.